Morgen. Folgende Vorfälle in Bayern. Ein uraltes Kloster, das als Jungeninternat geführt wird und es hat eine ruhige Lage. Es ist ein katholischer Träger. Wir wissen alle, wer die katholische Kirche ist. Und in diesem Internat sind eben nur Jungs. Die Schüler und vor allem die Sänger sind mit der Zeit nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit bekannt und sie gehören zu den renommiertesten Knabenchören der ganzen Welt, schon seit vielen hundert Jahren. Nach außen ein richtig, richtig starkes Image, ein richtig starkes Bild, geprägt von Disziplin, von Ordnung, von kollektiver Leistung, das dieser Chor gemeinsam bringt. 2010, die erste Schreckensnachricht, die sich ausführlich in einem Bericht 7 Jahre später, 2017, niederschlägt, in grausamen Details. Über viele Jahre wurden 500 Schüler von 50 Frauen und Männern im Internat psychisch, physisch und sexuell missbraucht. Heftig. Heftig, wie scheinheilig das doch ist, oder? Das Leben dieser Mitarbeiter ist scheinbar dem Leben der Kinder gewidmet und der Musik, zudem auch streng katholisch. Aber tatsächlich vergehen sich diese Mitarbeiter an den Kindern. Der Schock war groß, als die Fakten dann in die Öffentlichkeit gelangt sind, natürlich. Wie will man anders reagieren? Ein passendes Urteil, ein absurder, absoluter Widerspruch. Haben die Menschen verstanden, diese Mitarbeiter, was ihre Aufgabe gewesen ist im Umgang mit den Jungen, oder ist es ihnen einfach komplett egal gewesen? Oder steckt auch in dir vielleicht manchmal ein Widerspruch, der zeigt, dass das, was du glaubst und das, was du tust, nicht immer ganz das Gleiche ist? Wir lesen zusammen Jakobus 1, 19 bis 27. Ihr könnt vorne mitlesen oder auch in euren Bibeln, wenn ihr sie hier habt. Jakobus 1, 19 bis 27. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch und Schwestern, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht nur ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Man muss wirklich kein Christ sein, um zu verstehen, dass das grausam war, was dort in diesem Internat über viele, viele Jahre passiert ist. Es ist eine Sache, Dinge zu tun, die uns und unsere Mitmenschen schaden, und es ist eine andere Sache, darüber hinaus aktiv zu sein und Gott und unseren Mitmenschen, ob Christen oder nicht, zu dienen, also bewusst vom Schlechtes tun zu Gutes tun zu gelangen. Ich gehe davon aus, dass wir hier nicht Täter solcher Taten sind, solcher krassen Verbrechen. Aber wie steht es um deinen Alltag? Du sagst, na, jetzt hör mal, so schlecht bin ich wirklich nicht. Matthäus 5, Vers 5 sagt, glückselig sind die Sanftmütigen. denn sie werden das Land erben. Oder aus der NEU übersetzt, eine neue Übersetzung, glückselig die, die sich selbst nicht durchsetzen. Jakobus gibt in diesem Text wirklich viele gute und praktische Hinweise und Anweisungen, wie wir unser Leben für uns und für unsere Mitmenschen erfüllend gestalten können. Es geht dabei über die Anweisung zur Milde, die Aufforderung, Schlechtes in unserem Leben durch das Wort Gottes zu tauschen, den Schwachen in unserer Gemeinde selbst zu dienen und den Hinweis, durch dauernde Sünde und parallelen Dienst unser Leben zwiegespalten zu gestalten und zu leben, was nicht sein soll, damit wir nicht zwiegespalten wie diese Internatsmitarbeiter leben. Die erste Bitte also an alle Menschen: schnell zuhören, laber nicht so viel, red nicht unüberlegt und werde nicht nervös oder zornig mit anderen Menschen. Diese Umschreibung hören, reden und Zorn ist eigentlich zusammengefasst eine Aufforderung in einem einzigen Wort: mild. Milde. Was sagt die Bibel über milde Menschen? Philipper 4, Vers 5: Deine Güte, deine Milde, sie soll allen Menschen sichtbar sein. Jeder soll sie sehen können, wenn er dich anschaut. Oder 1. Timotheus 3, Vers 3: Ein Diener Gottes muss milde sein. Milde bedeutet nun nicht, dass du immer schweigen musst oder dass du alles hinnimmst, was passiert. Wenn es immer die gleichen sind, die beispielsweise in deiner Klasse oder beim Arbeiten einen auf den Deckel von den anderen kriegen, und wenn es immer die gleichen sind, die einen fiesen Spruch abbekommen, dann ist das nicht milde, klar, offensichtlich. Es ist aber ebenfalls wenig milde, wenn du einfach daneben stehst und das so passieren lässt und du dir denkst, naja, ich will jetzt auch keinen Stress und der König in dem Geschäft bin ich auch nicht, dass ich jetzt hier sage, wer was zu tun hat. Milde, das ist eine Eigenschaft von Heiligen und wir wissen, wir sind heilig. Gott möchte, dass dein Erbarmen, deine Güte, deine Demut und eben deine Milde für alle Menschen sichtbar ist. Das ist etwas Göttliches und was Erstrebenswertes. Danach kann man sich richten. Gott sagt dir und mir, sei milde. Es ist absolut weise, eine göttliche Weisheit, milde zu sein. Und es lohnt sich, das zu verinnerlichen. Jakobus 3, Vers 17, die Weisheit von oben, sie ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt. Zunächst fordert Gott uns also auf, milde zu sein und friedfertig zu sein. Das gefällt Gott. Und gleichzeitig verbindet er diese Milde mit schnell zum Hören bereit sein. Schnell zu hören. Wie sieht es jetzt genau mit der Milde in diesem schnell zum Hören aus? Das kann bedeuten, sich nicht immer in den Vordergrund drängen zu müssen. Schnell zum Hören. Wenn ein Mensch von sich erzählt, wenn er dir berichtet, eröffnet sich dir, dann höre zu und versuche ihn zu verstehen. Wenn jemand von seinem Alltag oder von seinem Leid, egal ob es groß, ob es klein ist, berichtet, dann sei aufmerksam. Das bedeutet, eine gewisse Sensibilität für solche Momente zu haben, wenn ein Mensch sich dir öffnet. Und wenn dich jemand zu Recht und gut gemeint korrigiert, dann muss ich zuerst bei mir beginnen, dann gilt es, das als positiv aufzunehmen und darüber nachzudenken. Lass dich verbessern. Mit Sensibilität in der Kommunikation haben es manche Nationen oberflächlich gesagt, in oberflächlichen Gesprächen nicht so sehr. In Amerika sagt man manchmal schnell, na, wie geht's dir? Oder auch Kanadier und Briten sagen, komm vorbei einfach, kein Problem. Und dann kommt der direkte, aufmerksame Deutsche nach Hause vor die Tür und klingelt. Und dann ist man plötzlich überfordert. Ja, was macht denn der Deutsche hier? Den habe ich nicht eingeladen. Tja, dann ist er da. Oder man ist verwundert, wenn auf die Frage, hey, wie geht's dir, die Antwort kommt, ja, mir geht's gar nicht gut. Und in der Schule habe ich Probleme, mit meinen Freunden läuft's nicht und die Ehe, die geht auch eher den Bach runter. Hören und zuhören, das sind zwei verschiedene Dinge. Zuhören, das zeigt wirkliches Interesse. Nicht nur wahrnehmen, dass irgendjemand spricht, sondern sich für einen Menschen Zeit nehmen und ihm zeigen, hey, ich interessiere mich für dich. Ich frage nicht nur, wie geht's dir, aber im Grunde will ich, dass du sagst, mir geht's gut und mir dann bitte nicht mehr erzählst. Das könnte anstrengend für mich werden. Sei bereit, Personen an deinem Leben teilzuhaben, aber auch deine Aufmerksamkeit auf andere zu richten, zuzuhören, bewusstes Interesse zeigen. Das ist es, das im Hören steckt und auch im ruhig und mild sein. Diese Eigenschaften, die passen wirklich sehr, sehr gut zusammen. Dagegen gestellt der Zorn. Ein Mensch, der sich schnell ärgert, sobald etwas erzählt wird, das ihm nicht passt, der neigt auch dazu, gleichzeitig nicht sehr aufmerksam zu sein oder der redet dazwischen, unterbricht. Ich musste vor einigen Semestern, 2-3 Jahre sind es jetzt her, über ein ganzes Semester mit einem Studienkollegen zusammenarbeiten. Wir mussten eine Unterrichtseinheit, eine ganze gestalten und dazu noch eine wissenschaftliche Ausarbeitung anfertigen, die damit zusammenhängt. Also wir hatten einiges zu tun, von Material bis wissenschaftliche Ausarbeitung. Wir waren nur zu zweit. Es gab viele Gruppen im Seminar, die alle 3 bis 4, 5 Leute waren. Wir waren zu zweit. Das heißt, entweder es läuft oder es läuft eben nicht. Jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, war dieser Kollege schon ungelogen 5 Schritte weiter, als ich es war. In meinem Kopf und er hatte schon alles fertig, jedes einzelne Material, alles vorbereitet. Mit meinen Gedanken, ich kam wirklich nicht hinterher, überhaupt nicht, kein bisschen. Und versteht mich nicht falsch, man darf in der Schule und im Studium gut sein. Ich war letzte Woche froh, dass schon in der Prüfungswoche erste ordentliche Ergebnisse kamen, denn ein guter Schüler bin ich früher nicht gewesen. Aber man darf gut in der Schule sein und im Studium, das will ich nicht sagen. Aber als er gemerkt hat, dass ich ihn nicht verstehe, seine Planung in keinster Weise durchdringe, nichts von dem, was er sagt, und dass er einfach viel zu weit ist, da ist er richtig wütend geworden und richtig laut. Der hat mich zusammengefaltet, ich war so klein mit Hut. Und ich bin nun mal nicht so klein und nicht so zierlich, aber er hat es wirklich geschafft, mich fertig zu machen, durch seine Worte und sein Auftreten. Ich würde von mir zudem sagen, dass ich auch recht selbstbewusst bin. Man muss nicht den großen Macker spielen, aber ich mache mich nicht fertig, wenn mir irgendjemand was sagt, was irgendwie schlecht ist oder nicht richtig ist. Ich bin eigentlich schlagfertig. Aber in dem Moment, da hat er es echt geschafft, mich komplett fertig zu machen. Er hat seinen ganzen Zorn genommen und er hat ihn über mich und meine 1,86 ergossen. Er war sogar noch größer. Ja, er hat es geschafft. Und damit ihr mir glaubt, dass das gar nicht so ohne war, wir saßen in einem PC-Raum der Hochschule mit 30 Leuten ungefähr. Der war komplett voll. Da saßen noch 28, 30 andere. Die haben zugehört und die mussten zuhören, wie dumm und begriffsstutzig ich eigentlich sein muss. Und mir ist es noch nie passiert, dass dann nach so einem Moment fremde Menschen, die ich nicht kenne, zu mir kommen und fragen, hey, geht's dir gut? Ist alles in Ordnung bei dir? Das kenne ich nicht. Ist bestimmt nicht falsch, aber es ist mir noch nie passiert. Kennst du sowas Ähnliches? Da wird dir von einem Kollegen erzählt, der hat vielleicht was falsch gemacht. Und du regst dich so richtig über ihn auf, so richtig. Und der Chef soll ihn zusammenfalten, meinst du. Deine Kollegen klären dich auf, hey, das ist alles wieder in Ordnung. Der hat die Situation eigentlich so halbwegs wieder bereinigt. Aber es tut dir so richtig gut, deinen ganzen Zorn auf dieses eine Opfer zu ergießen und zornig zu sein. Weil es auch vielleicht in dein Bild passt von der Person. Wenn ich ehrlich bin, ich kann nicht von mir sagen, dass ich der strukturierteste Mensch bin. Also irgendeinen Nerv hat der Kollege schon getroffen. Aber die Frage ist, wie? weil es in dein Bild passt, zu der Person vielleicht. Du hast dich nicht richtig im Griff und vielleicht auch nicht richtig zugehört. Gott ist so geduldig mit mir und mit uns. Gott ist so geduldig. Sei auch geduldig mit deinen Mitmenschen. Neben Geduld und dem nicht zornig werden, also Negatives zu meiden, ist es viel wichtiger, noch darauf zu hören, was eigentlich Gott sagt. Was sagt Gott zu dir? Gott zeigt dir Dinge in deinem Leben, für die du ihn um Vergebung bitten sollst. Oder auch er leitet dich deinen Lebensweg und führt dich da, wo du hingehörst. Er zeigt dir vielleicht auch Dinge, wo du ihn um Vergebung bitten sollst, aber er führt dich auf jeden Fall. Und da ist es eben wichtig, eine Grundhaltung bereit zu sein, zu hören. Zu hören, was will Gott mir eigentlich sagen? Erwarte, dass er durch seinen Geist, der in dir lebt, dass er zu dir spricht. Und erwarte, dass du in Momenten, in denen du auch wichtige Entscheidungen fällen musst, dass Gott dir hilft. Das bedeutet schnell zum Hören auch. Es bedeutet allerdings nicht, dass Gott immer schnell spricht. Sofort. Stoßgebete, die können sehr sinnvoll und nützlich sein, wie man so schön sagt. Stoßgebete in irgendeiner Notsituation, wenn du vor einem Problem stehst. Die können auch eine Antwort finden, aber klassisches Bild, wir sagen immer, Gott ist halt nicht der Automat für unsere Gebete. So oben was reinwerfen und ich drück einmal, zieh einmal und dann kommt der Wunsch unten raus. Das kann manchmal Geduld fordern. Warten. Es ist deshalb umso wichtiger, bereit zu sein, schnell zu hören. Denn so kannst du Gottes Reaktion auf dein Bitten und dein Reden erfahren. Jakobus hat also geschrieben, alles Schlechte ablegen, Gottes Wort aufnehmen. Im Grunde ist es wie ein Tausch. Zuerst das Schlechte weg und dann das Neue aufnehmen. Ein für Gott aus seiner Perspektive betrachtet unfairer Deal. Er nimmt uns unsere Fehler und unsere Sünden ab, damit sein Wort sich in uns entfalten kann. Und dieses Austauschen von gut gegen schlecht, das hat Parallelen zu einer schlechten Gewohnheit oder auch einer Sucht. Ein Alkoholkranker beispielsweise, der nach der Arbeit immer in die Bar unterm Büro geht, weil sein Zug erst in 30 Minuten nach Hause fährt, der hat nun nach Jahren vielleicht erkannt, dass er ein Alkoholproblem hat. Und er weiß, oh oh, ich muss was tun. Das klingt schon mal gut, konsequent, die Einsicht. Aber es wird wohl wenig Erfolg bringen, sich auf die Bank vor der Bar zu setzen und zu warten, dass die halbe Stunde verstreicht, während er aus der Bar die Stimmen seiner Freunde und Kollegen hört. Beim Öffnen der Tür, da zieht ihm der Geruch von frisch gezapftem Bier in die Nase und der gefällt ihm ja und von Zigarettenqualm. Und die Freunde aus der Bar sprechen ihn auch noch an, hey, wieso kommst du nicht mit rein, lass uns noch ein bisschen reden, du musst ja nicht so viel trinken. Bedeutet es das, Schlechtes bei Gott abzulegen und Gutes aufzunehmen? Was bedeutet das? Jesus vergibt dir deine Sünden. Jesus hat mir vergeben und Jesus hat dir vergeben. Das haben wir gelesen und das weiß jeder. Ich kann dich nachts wecken und du wirst aufspringen auf die Frage und Jesus antworten, weil es jeder weiß. Das ist auch gut so, mit geschlossenen Augen. Aber wir müssen in unserem Alltag und in der Praxis dafür sorgen, dass Jesus die leeren Stellen, an denen zuvor schlechte Dinge Platz hatten, dass er diese leeren Stellen wieder füllen kann. Das Wort Gottes aufnehmen. Ein Vakuum, an dem die Sünde war und dann geht, das ist nicht möglich. Das ist unmöglich und du musst Entscheidungen treffen. Der Büroangestellte, der sein Alkoholproblem kennt, der hat eine richtige Einsicht, eine wichtige Einsicht, aber für ihn gilt nach der Arbeit auch, dass er nicht nach Hause fliegen kann. Was soll er machen? Für ihn gilt, dass er sich in Momenten, in denen seine Schwäche ihn packt, dass er sich von denen fernhält und die Zeit, in der die Versuchung kommt, bei ihm nach der Arbeit, dass er nicht vor der Bar irgendwie rumlungert und sie da verbringt, sondern dass er diese Zeit komplett neu gestaltet. Was könnte er machen? Naja, Anstatt nach Alkohol sehnen, könnte er Einkäufe erledigen, die seine Frau nicht mehr machen muss, einen Spaziergang, Blumen kaufen, woanders was lesen, was auch immer. Es braucht Alternativen. Lass dir deine Sünde nicht nur vergeben. Das ist die absolute Grundlage. Daran ist nichts zu rütteln. Aber lass sie dir nicht nur vergeben, sondern fülle ganz praktisch diese konkreten Momente, in denen du weißt, dass dich deine Schwäche packt, fülle sie mit anderen Dingen und bring vor allem Gott und Gemeinschaft mit ins Spiel. Gottes Wort aufnehmen. Der erste Punkt in dem Vers, der war es, von Gott Vergebung zu empfangen, absolute Grundlage. Und danach mit Gott Momente, in denen Versuchung kommt, diese Momente mit ihm durch seinen Geist, der in dir lebt, zu beherrschen. Ein weiteres wichtiges Detail steckt darin, dass Jakobus uns danach noch auffordert, dass Jakobus uns auffordert, das eingepflanzte Wort Gottes eingepflanzt dann noch aufzunehmen. Und wenn das Wort nun in dich eingepflanzt ist, was sollst du da noch aufnehmen eigentlich? Also eingepflanzt und aufnehmen. Wo ist denn der Unterschied von einpflanzen und dann noch von aufnehmen? Und wieso wird es bewusst in dieser Reihenfolge genannt? Denn da steckt was dahinter. Ich versuche es zu erklären. Unter Schülern und Studenten kursiert nämlich der folgende Begriff, und den kennt ihr vielleicht auch schon, Bulimie lernen. Bulimie, wissen alle, was das ist, und lernen auch die meisten. Das meint einfach kurzfristig Wissen in sich reinstopfen, als gäbe es kein Morgen, okay? Du nimmst dein Buch und du oder dein Reader, deine Seiten, was du brauchst, und du frisst es in dich rein, damit du alles weißt, und zwar morgen. Und du lernst, als ob es keinen Morgen gäbe, damit du morgen dann alles aufschreiben kannst, alles aufs Papier bringst, und dann eine Woche später ungefähr würdest du wahrscheinlich nichts mehr davon wissen. Das ist Bulimie-Lernen. Der Lernstoff hat es durch extremes Lernen in deinen Kopf geschafft, in dein Hirn, und ist sozusagen eingepflanzt. Und nach der Prüfung ist alles wieder raus. Komplett weg. Weg damit. Von nachhaltigem Aufnehmen kann da überhaupt nicht die Rede sein. Ein Bulimiekranker, also jemand, der diese Krankheit wirklich hat, der behält das Essen auch nur für kurze Zeit im Magen. Das ist irgendwie also eingepflanzt bei ihm. Aber die Nährstoffe, die schaffen es nicht komplett in den Kreislauf, sodass der Körper nichts davon hat. Es gibt keine nachhaltige Energie für ihn. Er kann die Nahrung nicht wie eigentlich notwendig aufnehmen. Gott will dich und Gott will mich, uns alle, in unserem Lebensalltag durchdringen. Natürlich können wir nicht immer Halleluja rufend mit erhobenen Händen so durch den Alltag und die Fußgängerzone laufen. Das bedeutet es auch nicht, Gottes Wort aufgenommen zu haben. Aber Gottes Wort aufgenommen zu haben bedeutet, mit ihm regelmäßig Zeit zu verbringen und im Alltag zu beten, mit unseren Mitmenschen so umgehen, dass sie Jesus in dir sehen. Oder musst du nach deinem Schreien, nach deinem Lästern, nach deinem Lügen irgendwie noch erklären, okay, obwohl ich dich jetzt fertig gemacht habe, kein Problem, ich habe dich angeschrien und auch wenn du mir nicht glaubst, ich bin eigentlich Christ. Das ist nicht sehr authentisch, das glaubt man dir nicht, auch wenn es stimmt. Geh mit deinen Mitmenschen so um, dass sie Jesus in dir sehen. Und nicht, weil du ihnen sagst, hey, ich bin Christ, sondern weil du freundlich bist, weil du ehrlich bist, ohne dass du viel kommentieren müsstest noch dazu. Das sind die Früchte davon, dass du die Nährstoffe der Bibel aufgenommen hast und dass wir begriffen haben, was es heißt, Gott wohlgefällig zu leben. Hören und handeln, Vers 24, 25. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes Gottes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Jakobus beschreibt einen Mann, der in den Spiegel schaut. Er sieht sich, er dreht sich um und er vergisst, wie er eigentlich aussieht. Vers 24 ist das Bild, ein Bild, Metapher für Vers 23. Umgekehrt. Folgender Tatort. Stellt euch vor, eine Küche, okay, mal was Harmloses. Ich habe einen Fehler beim Backen gemacht und ich habe den Hefeteig zu lang am Fenster stehen gelassen. Warum ich ihn überhaupt ans Fenster gestellt habe, weiß ich gar nicht. Es war gekippt und es ist draußen sehr, sehr kalt. Wir wissen alle, was passiert, wenn der Hefeteig so unter Kühlung steht. Er wächst nicht. Es passiert nichts, okay? Das ist nicht sehr hilfreich. Eine Woche später überfällt mich wieder die Lust nach Pizza, okay? Ich will Pizza mit einem richtig dicken Hefeteig. Und was muss dafür sein? Ein Hefeteig, der aufgeht. Und anstatt den Fehler zu korrigieren, so wie ich es mir vorgenommen habe, mache ich genau das Gleiche nochmal wie beim letzten Mal. Ich mache den Teig, ich decke ihn ab und ich stelle ihn aufs Fenster, Sims ans gekippte Fenster, bei den aktuellen Temperaturen. Ich habe den Fehler einfach nochmal gemacht, obwohl ich eigentlich wusste, was das Problem ist. Wenn du das Gemeindehaus, den Gottesdienst hier und das Gebäude verlässt, dann schließe Gottes Geist nicht mit hier ab, nur weil die Tür hier zugeht. Vergesse nicht, was gesagt wurde. Lass dich verändern, in seinem Alltag bereit zu handeln. Warum? Weil Gottes Geist in dir lebt. Er lebt in dir und er lebt in mir. Wir brauchen Veränderung. Von meinem Wissen, dass der Hefeteig Wärme braucht, von dem alleine, da passiert nicht viel. Ich kann nicht mich vor den Hefeteig stellen, bei geöffneten Fenstern und sagen, oh Hefeteig, geh auf. Und dann warten, dass irgendwas passiert. Da wird herzlich wenig passieren. Jesus will, dass dein Glaube aktiv wird und dass er in deinem Alltag Praxis findet. So wie der Hefe, wie die Hefe im Teig, die will arbeiten und die will wirken. Der Hefe ist nicht das Problem, aber die Hefe braucht das passende Umfeld, sonst funktioniert das nicht. Lass uns doch konsequent sein, wie auch, wenn dir die Haare nicht gefallen, gehst du zum Friseur. Wenn irgendwie du Mundgeruch hast und es merkst oder jemand es dir sagt, dann putzt du die Zähne oder nimmst ein Kaugummi. Und wenn du Fieber hast, trinkst du Tee oder gehst zum Arzt. Ganz einfach, wir sind nicht begriffsstutzig, wir wissen, wie man halbwegs ordentlich lebt. Aber sei nicht nachlässig im Glaubensleben. Gott freut sich über deinen Wunsch nach Veränderung und Gott will dabei helfen, gar keine Frage. Und das führt uns direkt zu Vers 25. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Was bringt jetzt Glückseligkeit? Was gefällt Gott daran? Und kann jetzt Dienst echt vergeblich sein, wenn ich was für Gott tue? Hier steht es ganz konkret, wer bei dem bleibt, was Gott sagt, der wird glückselig sein. Und die Bibel, die ist unser Gesetz der Freiheit. Das bedeutet, ein Wissen über Gott und die Bibel alleine, das bringt nichts. Ich kenne viele Dozenten an meiner Hochschule, meine Güte, was die mehr wissen als ich. In ihr Herz kann ich nicht schauen, aber von dem, wie sie drüber reden, würde ich nicht behaupten, dass sie das allzu ernst nehmen, was drinsteht. Ein Wissen reicht nicht aus. Es braucht Glauben, praktischen Glauben. Und Standhaftigkeit erfolgt durch Gemeinschaft. Der Glauben wird fest, indem wir uns hier treffen, uns austauschen, auch im Alltag. Und auch Aktivität im Glauben, wie schon die Verse 22 bis 24 gezeigt haben. Sie haben uns aufgefordert, sei mutig, trau dich, sei bereit zu handeln. Wenn du so richtig Bock auf einen fetten Bizeps hast, was machst du dann? So wie Arnold Schwarzenegger, dann bringt's nichts, wenn du weißt, wie du trainierst. Das hilft doch nicht. Du kannst die beste Trainingslehre analysieren und alles verstehen, biochemische Prozesse in deinen Muskeln. Ich glaube, es gibt welche. Ich kenne mich nicht gut aus. Du kannst deine Ernährung umstellen, proteinreich gestalten. Ich habe Müsli von meiner Mutter gekriegt, Proteinmüsli. Ich weiß auch nicht, warum. Ich nutze es nicht, aber wenn du es brauchst, melde dich bei mir. Okay, also du willst Muskeln, proteinreiche Nahrung oder du hast dir die neuen Nike Freerun gekauft, okay, also irgendwelche Top-Schuhe für viel, viel Geld zum viel, viel Laufen und viel, viel Trainieren. Wenn du diese schöne Erkenntnisse hast, aber die Pläne dann nicht umsetzt, da wirst du in einem Jahr genauso aussehen wie heute oder wenn nicht sogar schlimmer. Hilft doch alles nichts. Dein Glauben, der ist genauso. Es hilft nichts, nur zu hören und nur irgendwie was zu wissen. Du musst das umsetzen. Gemeinschaft mit Gott in der Praxis, durch Gebet, durch Bibellesen, ihm in schweren Zeiten vertrauen, dass er aus allem was Gutes macht. Gemeinschaft mit anderen Christen, mutige Entscheidungen, mutige Aussagen, auch vor Nichtchristen, indem du dir nicht zu schade bist zu erzählen, weshalb du manche Entscheidungen anders triffst. Oder auch, dass du ganz einfach sagst, dass du Christ bist. Sei ein Licht mitten in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir kennen das Lied alle. Mitten in der Welt. Wir sollen in der Welt sein, aber wir sind nicht von der Welt. Gott schenkt Wachstum. Und lasst uns bereit sein, durch seinen Geist geleitet, der in dir und in mir lebt, durch ihn aktiv zu sein. Gott ließ die Autoren der Bibel recht häufig über einen bestimmten Muskel schreiben. Und wir können ihn zum Guten und zum Schlechten gebrauchen, diesen Muskel. Es ist ganz einfach die Zunge. Und in Vers 19, da steht bereits, wir sollen schneller bereit sein zu hören als zum Reden. Mehr hören als reden, das Ohr vor der Zunge. Die negative Ausführung von diesem Satz ist also schnell und unüberlegt reden, eine ungezügelte Zunge. 26, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Gott freut sich über dich. Gott freut sich nämlich über jeden Diener in seinem Königreich, über jeden. Aber er warnt auch, wenn du deine Emotionen nicht im Griff hast, wenn du vor Wut, vor Rage und vor Frust schneller redest, als du im Normalfall denkst, und wenn du redest, bevor dein Verstand aktiv ist, dann betrügst du dein eigenes Herz. Wenn du Menschen unhöflich unterbrichst und es dir eigentlich egal ist, was sie dir sagen wollen, wenn du mit deinen eigenen Worten andere verletzt, dann ist das ein Zeichen einer ungezügelten Zunge. Und laut Bibel ist das Selbstbetrug. Was heißt es, sich selbst zu betrügen? Stellt euch vor, ich wäre Veganer. Das ist absolut unmöglich, okay? Ich liebe Milch. Ich habe als Kind mehr Milch als Wasser zu mir genommen. Ich liebe gutes Fleisch, selbst geschlachtet habe ich auch schon. Und Lederschuhe trage ich heute auch, sehe ich gerade. Und genau weil das so abwegig ist, stellt euch vor, ich wäre Veganer. Keinerlei tierische Produkte, schwierig. Kein Fleisch, keine Milch und keine Lederschuhe. Tiere sind genauso viel wert wie Menschen, würde ich den ganzen Tag sagen. Wir dürfen Tiere nicht halten, nicht produzieren, nicht schlachten. Und wir dürfen sie nicht für unsere eigenen Gelüste nutzen. So, stellt euch vor, ich würde diese Einstellung vertreten, ein klassischer 68er. Und dann wäre ich gelernter Metzger. Das ist nicht authentisch. Die Arbeitsplätze und die Branche stehen gerade sogar so schlecht, dass ich bei einem Betrieb arbeite, der McDonald's beliefert. Ich muss die Tiere leider etwas grausam behandeln. Ich schlage auf sie ein manchmal und habe auch etwas Freude dabei, diesem Schwein das Leben zu nehmen, bevor es dann geschlachtet wird. Würde ich so etwas tun, dann würde ich mein Herz betrügen. Das heißt es, dein Herz zu betrügen. Ich wäre sogar fast schon eine gespaltene Persönlichkeit. Ich wäre auf jeden Fall kein konsequenter Veganer. Mein Leben wäre genau das Gegenteil von meinem praktischen Handeln. Wenn du Gott dienen möchtest, was er auch möchte, dann achte auf deine Worte und achte auf deinen Umgang mit anderen Menschen. Denn wir betrügen uns selbst, wenn wir meinen, wir dienen Gott, aber verhalten uns oft so, als würden wir es gar nicht wollen. Und Folgendes sage ich nicht, weil ich es geschrieben habe oder weil es mir so gefällt, sondern die Bibel ist so direkt zu mir und auch zu dir. Dein Dienst ist wertlos, wenn du ein so gespaltenes christliches Leben heuchelst. Ja, wir machen Fehler und ja, wir sündigen auch immer noch. Wir sind in unserem alten Körper, das ist korrekt. Aber wenn es Dinge gibt, die dich beherrschen und du schnell unfreundlich, laut oder launisch wirst, oder zu schnell quatscht oder Menschen unterbrichst, nicht aufmerksam bist, dann ist es deine Aufgabe, Gott um Hilfe zu bitten und ihn darum zu bitten, dass er dir hilft, diese Dinge zu verändern. Bringe sie vor Gott. Gott liebt dich und Gott will dich verändern, da wo es notwendig ist. Jakobus hat mit diesen Versen, hat er uns unglaublich viele praktische und konkrete Hinweise gegeben, ganz, ganz konkret, wie wir an uns arbeiten können. Jeder dieser Bausteine, er ist wichtig. Und jeder Baustein ist ein Hinweis zu einer praktischen Tat. Sei kein schlechter Veganer. Es lohnt sich nicht. Handle nach den Dingen, die du auch glaubst. Und sei ein echter Diener. Zu deiner Freude, zur Freude deiner Mitmenschen und vor allem zur Freude Gottes, zur Freude unseres Vaters. Ich bete noch. Herr, ich danke dir, dass dein Wort konkret ist und dass dein Wort praktisch ist. Wir können viel daraus lernen über uns, wie wir sind und auch Dinge darüber lernen. Du wünschst, dass wir uns an bestimmten Stellen verhalten sollen und auch verändern sollen. Herr, ich bete, dass du uns zeigst, was dir nicht gefällt und dass du uns ein Herz gibst, das bereit ist, sich verändern zu lassen. Herr, ich danke dir, dass du darüber hinaus uns über alle Maßen liebst und dass wir deine Kinder sind. Und ich danke dir, dass wir deswegen hier Gemeinschaft haben dürfen. Schenk uns ein offenes Herz, das bereit ist zur Veränderung und auch bereit ist, Kritik von anderen anzunehmen, Herr, die uns weiterbringt. Danke, dass du uns liebst. Amen.